ARD Sounds.
Der 19. Januar 2024 ist ein kalter Wintertag. Uli Hoeneß steht an diesem Tag auf einer riesigen Bühne, die in die Nordkurve der Münchner Allianz Arena gebaut wurde. Ich war damals live dabei und ich erinnere mich ganz genau an dieses Bild. Diverse Fernsehsender übertragen live und auf dem Medienkanal des FC Bayern ist die Veranstaltung bis heute zu finden.
Liebe Heidi, liebe Familie von Franz Beckenbauer, liebe Ehrengäste, liebe Freunde des FC Bayern München.
12 Tage zuvor, am 7. Januar 2024, hat die internationale Fußballwelt eine ihrer größten Figuren verloren. Franz Beckenbauer. Im Münchner Stadion sind nun Zehntausende zusammengekommen, um sich vom Kaiser zu verabschieden. Die Mannschaft des FC Bayern, Prominenz aus Politik und Gesellschaft, Presse und Fans. Fans, soweit das Auge reicht. Die Rede von Uli Hoeneß erwarten hier alle mit Spannung. Die beiden sind als Spieler zusammen Welt- und Europameister geworden, 3-mal Europapokalsieger und haben danach als Funktionäre den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist. Nun, bei der Trauerfeier, wirkt Hoeneß fast verloren auf dieser riesigen Bühne. Hinter ihm 3 gewaltige Leinwände in Schwarz-Weiß. Sie zeigen überlebensgroß Franz Beckenbauer. Als jungen Mann, als Spieler des FC Bayern, wie er den silbernen Pokal der Pokalsieger in den Himmel reckt und so, wie ihn zuletzt alle in Erinnerung haben. Als älteren Mann mit weißem Haar und seinem unverwechselbaren Lächeln. Hoeneß erzählt von ihrer gemeinsamen Zeit, spricht über den Menschen Franz Beckenbauer. Und auch, wie er als junger Mann das erste Mal auf Beckenbauer als seinen Mitspieler beim FC Bayern getroffen ist.
Und ich hatte mir gedacht, sagst du jetzt Herr Beckenbauer? Sagst du jetzt, wie war das bei dieser WM? Nein, er kam auf mich zu und sagte, ich bin der Franz. Und so war er immer. Er war immer ein Mensch, der bescheiden war, der nie den großen Max herausgespielt hat, der für uns Mitspieler immer Hilfe gestellt hat.
Und dann kommt er zu den großen Erfolgen des Kaisers.
Aber sein Meisterstück hat er eigentlich gemacht, als er Deutschland die Weltmeisterschaft zu uns geholt hat. Er hat jahrelang sich den Hintern aufgerissen, ist in den hintersten Fleck der Welt gereist, um die Stimmen für ein Votum für Deutschland zu bekommen.
Und jetzt bemerkt man eine Veränderung an Uli Hoeneß.
Als die WM dann zu Ende war, hatte man das Gefühl, dass das Glückshaferl, das Franz ja oft begleitet hat, ziemlich leer war. Dann begannen schwierige Jahre für ihn. Ich erinnere an den Tod von Stefan, seinem Sohn.
Nach diesem Satz ringt Uli Hoeneß kurz um Fassung.
Ich erinnere mich an die unsägliche Medienkampagne, die das eine oder andere Kleingeistige bis zu seinem Tod in der letzten Woche haben einige geglaubt, das fortführen zu müssen. Ich habe dem Franz zu Lebzeiten immer gewünscht, dass er noch mehr Anerkennung, noch mehr Respekt bekommt und nach seinem Tod keine Scheinheiligkeit. Das ist leider nicht hundertprozentig aufgegangen.
Im Stadion herrscht Stille.
Ruhe in Frieden, einem Frieden, den du leider in den letzten Jahren nicht in der Form genießen konntest, wie du es verdient hast. Vielen Dank.
Alle stimmen ihm in diesem Moment zu. Auch die Männer, die der Auslöser dafür waren, dass Beckenbauers letzte Lebensjahre wenig friedvoll waren. Mein Name ist Esther Sedlacek und das hier ist die 6. und letzte Folge von Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Die vorherigen Folgen findet ihr in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Folge 6. Götterdämmerung. Oder das Ende eines Märchens. Es ist das Jahr 2015. Wolfgang Niersbach geht es gut. Ziemlich gut sogar. Seit mehr als 3 Jahren steht er an der Spitze des Deutschen Fußballbundes als DFB-Präsident. Das höchste Amt im deutschen Fußball. Bis hierhin war es ein langer Weg. Seit Ende der 1980er Jahre ist Niersbach beim DFB. Vorher war er Sportjournalist, war in diesem Job ganz nah dran an seinen Fußballidolen. Aber halt nicht da, wo eigentlich die Musik spielt. Niersbach will damals mehr als nur von der Seitenlinie zuschauen. Er wechselt und geht zum DFB.
Ich hatte eine traumhafte Zeit, war 27 Jahre in den verschiedenen Positionen beim DFB. Das hätte nicht schöner sein können.
Jetzt, 2015, sitzt er dort ganz oben. Die vergangenen 15 Jahre waren beruflich die wohl besten seiner Laufbahn. Die WM ins eigene Land geholt, das Sommermärchen mitgestaltet und damit eines der entscheidenden Ereignisse für die deutsche Gesellschaft mitgeprägt. Dank ihm, Beckenbauer und dem Bewerbungsteam hat sich das Bild von Deutschland in der Welt gewandelt. Und auch die Deutschen selbst finden sich, ja, gar nicht mehr so schlecht. Dafür hat Niersbach später sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und dann ist die deutsche Nationalmannschaft 2014 während seiner Präsidentschaft auch noch Weltmeister geworden. Was soll denn da jetzt noch kommen?
Insgesamt war das eine wunderbare Zeit. Und dann kam der Abpfiff. Und was danach alles kam, das ist schon eine Art Trauma oder Albtraum gewesen.
Für Wolfgang Niersbach gibt es ein vor dem 16. Oktober 2015 und ein danach. Denn an diesem Tag veröffentlicht der Spiegel seine Enthüllungen über das Sommermärchen. In den kommenden Jahren wird Niersbach alles verlieren, was er sich beruflich über Jahrzehnte aufgebaut hat.
Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte.
Spiegel berichtet von Stimmenkauf bei WM-Vergabe.
Das deutsche Bewerbungskomitee nach einem Spiegelbericht eine schwarze Kasse angelegt haben.
Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland ist nach Informationen des Magazins Spiegel gekauft worden.
Der Chef des Bewerbungskomitees, Franz Beckenbauer und später auch Wolfgang Niersbach, derzeit DFB-Präsident, sollen davon gewusst haben.
Ich war völlig unvorbereitet, konnte mir auch da überhaupt keinen Reim drauf machen.
Als unser Team im Mai 2025 für diesen Podcast mit Wolfgang Niersbach spricht, ist er über weite Strecken ein wunderbarer Gesprächspartner. Er ist unterhaltsam, er lächelt. Man sieht ihm an, dass die Erinnerungen an die Jahre der WM-Bewerbung und an die Weltmeisterschaft ihn immer noch glücklich machen. Doch jetzt, wo es um den Herbst 2015 geht, da verschwindet sein Lächeln.
Ich tue mich da nach wie vor sehr, sehr schwer und das hat mich viel, viel Kraft und Nerven gekostet. Ich möchte aber gar nicht mehr groß darüber reden, ich will nach vorne blicken.
Wir blicken natürlich trotzdem zurück. Also, das wichtigste Indiz für die Enthüllungsgeschichte des Spiegel ist der Entwurf eines Fax vom DFB an die FIFA. Um dieses Dokument ging es in der vorherigen Folge. Nur gucken, nicht anfassen. Das Fax gibt Hinweise auf die Rückzahlung eines Kredits über 10 Millionen Schweizer Franken, also 6,7 Millionen Euro. Aufgenommen hat den Kredit Franz Beckenbauer, und zwar im Zuge der WM-Bewerbung. Den Kredit holt er aber nicht bei einer Bank, sondern bei Robert Louis Dreyfus, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Adidas. Zurückzahlen soll das Geld der DFB. Beckenbauer hat sich nach der Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu geäußert. Ein Team von Spiegel TV entdeckt ihn im Herbst 2015 auf einer kleinen Straße in Salzburg und versucht, ihn abzufangen.
Guten Morgen, Herr Beckenbauer. Dienste von Spiegel TV.
Ja, ihr habt ja einen Vogel.
Herr Beckenbauer, wir würden gern was zur WM wissen.
Ja,
Herr Beckenbauer.
Etwas ist ungewöhnlich an diesen Aufnahmen aus Salzburg. Franz Beckenbauer wirkt zum ersten Mal ganz anders, als man ihn sonst kennt. Er zeigt kein Lächeln, wirkt so gar nicht souverän, sondern vielmehr gehetzt. Hastig steigt er in seinen silbernen Wagen. Und Beckenbauer fährt an diesem Morgen nicht einfach weg. Es scheint, als würde er vor dem Kamerateam flüchten. Ein Mann hofft aber mehr als alle anderen auf eine Erklärung von Franz Beckenbauer. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Wenn er der Öffentlichkeit nicht erklären kann, was mit diesen 6,7 Millionen Euro passiert ist, könnte ihn das sein Präsidentenamt kosten. Am 20. Oktober 2015, 4 Tage nach dem Erscheinen des Spiegelartikels, kommt es endlich zum Gespräch zwischen den beiden Männern in Salzburg. Franz Beckenbauer wird später erzählen, dass Niersbach auf das Treffen gedrängt habe, hektisch und aufgeregt gewesen sei. Aber Franz Beckenbauer gibt Wolfgang Niersbach in dem knapp einstündigen Gespräch tatsächlich eine Antwort auf die Frage, wofür die 6,7 Millionen Euro waren. 2 Tage später soll das nun auch die Öffentlichkeit erfahren. Der DFB lädt zu einer Pressekonferenz. Vermutlich will Präsident Niersbach so die Kontrolle über die Situation zurückgewinnen und die Gerüchte um eine gekaufte WM ein für alle Mal entkräften. Das Medienaufgebot an diesem Donnerstag, den 22. Oktober 2015, ist enorm. Gleich mehrere deutsche TV-Sender berichten live aus der DFB-Zentrale in der Otto-Fleck-Schneise. Noch ahnt niemand hier, dass diese PK in die Geschichte eingehen wird. In Hamburg beim Spiegel sitzen Gunter Latsch, Jens Weinreich und Jörg Schmidt währenddessen nervös vor dem Fernseher. Wird Wolfgang Niersbach gleich Informationen veröffentlichen, die ihre ganze Geschichte platzen lassen? Wird sich der Verdacht einer gekauften WM als Irrtum erweisen? Um 13 Uhr betritt Wolfgang Niersbach den großen Saal des DFB. Er nimmt an einem Tisch vor einer dunkelroten Wand Platz. Um 13.06 Uhr ergreift er das Wort.
Ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe.
Die Anspannung in Hamburg bei den 3 Spiegel-Journalisten ist jetzt riesengroß, wie Jörg Schmidt sich erinnert.
Uns ging wirklich so ein bisschen der Arsch auf Grundeis.
Die Behauptung, dass wir auf unlauterem, unkorrektem Wege diese wunderbare WM 2006 bekommen hätten, die stimmt definitiv nicht. Jetzt kommt der zweite Teil, den ich erst in dieser Geschichte, wie er sich darstellt, auch erst seit kurzem kenne.
In Frankfurt will der DFB-Präsident Verantwortung übernehmen. Er bemüht sich nun zu erklären, wofür das Geld, die umgerechnet 6,7 Millionen Euro, benötigt wurden.
Nach dem Zuschlag im Juli 2000 begannen jedenfalls Verhandlungen mit der FIFA über einen Organisationszuschuss.
Die Erklärung, die Niersbach liefert, lautet wie folgt. Deutschland beantragte bei der FIFA einen Zuschuss für die Organisation der WM, und zwar über 250 Millionen Schweizer Franken. Doch angeblich stellte die FIFA dafür eine Bedingung. Die Deutschen sollten nämlich im Gegenzug erstmal 10 Millionen Schweizer Franken an die FIFA zahlen. Also anders gesagt, du willst 100 Euro von mir, aber bevor ich sie dir gebe, will ich 10 Euro von dir. Klingt irgendwie nicht logisch, oder?
Ich gucke gerade, ob ich noch etwas vergessen habe, aber ich bin doch bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Die Journalisten des Spiegel sind erleichtert. Ihre Recherchen und Erkenntnisse wurden nicht widerlegt. Stattdessen tauchen ganz neue Fragen auf. Und die stellen nun ihre Kolleginnen und Kollegen live bei der DFB-Pressekonferenz. Die hinterfragen zum Beispiel diesen eigenartigen Deal. 10 Millionen bezahlen, um 250 Millionen zu bekommen? Irgendwo an diesem Punkt verliert Wolfgang Niersbach die Kontrolle über die Situation.
Ist es üblich, dass die FIFA Unterstützung zusagt und im Gegenzug dafür eine so gewaltige Gebühr verlangt?
Auch da bin ich überfragt.
Nochmal zur Erinnerung. Nicht der DFB hat sich die 10 Millionen Schweizer Franken, also 6,7 Millionen Euro, für die Zahlung an die FIFA geliehen, sondern Franz Beckenbauer. Und das hat er nicht bei einer Bank getan, sondern privat, bei dem Unternehmer Robert Louis Dreyfus. Auch das verstehen die Journalisten im Saal nicht.
Und warum wurde nicht einfach ein Bankdarlehen über diese Summe genommen? Und warum musste sich Franz Beckenbauer dann quasi selbst bereit erklären, diese Summe zahlen zu wollen?
Also die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten.
Mit immer neuen Worten wird Wolfgang Niersbach nun eigentlich, mit jeder Antwort das Gleiche sagen.
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe schon mitbekommen, dass da irgendetwas war.
Immer wieder legt er die Hand an den Kopf, scheint sich beinahe verstecken zu wollen. Alle können es an seiner Körpersprache sehen. Er fühlt sich unwohl. Jeder Blick, jede Mimik scheint zu zeigen, Niersbach ist völlig ratlos.
Aber wenn Sie nach meinem exakten Wissen fragen, dann muss ich passen. Nicht, dass das aussieht, dass ich mich da jetzt drücke. Ich war in diese Finanzabwicklung nur sehr bedingt eingebunden in meiner Zuständigkeit. Deshalb kann ich auch heute Ihnen nicht die restlose Aufklärung liefern.
Dann, nach knapp 45 Minuten, endet die Pressekonferenz. Es ist nicht der Befreiungsschlag, auf den Wolfgang Niersbach vielleicht gehofft hatte. Es ist genau das Gegenteil davon. Heute, rund ein Jahrzehnt später, sagt er:
Ich kann mich ja nur auf das verlassen, was mir gesagt wurde, weil ich aktiv nicht dabei war. Und das war sicherlich ein Fehler von mir, dass ich dann eine Pressekonferenz gegeben habe zu einem Sachverhalt, den ich nur vom Hörensagen kannte.
Aber es kommt noch schlimmer. Im Nachgang meldet sich die FIFA zu Wort. Sie widerspricht Wolfgang Niersbachs Erklärung. Es sei nie üblich gewesen, dass Geld gezahlt werden musste, um einen FIFA-Finanzzuschuss zu erhalten. Für seine missglückte Pressekonferenz wird der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach in den Tagen danach belächelt. Gunter Latsch vom Spiegel hat eine Erklärung dafür, warum Niersbach die Pressekonferenz gegeben hat, obwohl er keine richtigen Antworten hatte.
Das Schwierige für Niersbach auf der Pressekonferenz war, dass offensichtlich Beckenbauer ihm gesagt hat, mach dir keine Sorgen, ich kläre das.
Denn offensichtlich war der Plan ursprünglich, dass Franz Beckenbauer gemeinsam mit Niersbach auf dem Podium Platz nimmt. Aber Beckenbauer ist wohl kurzfristig wieder abgesprungen. Jörg Schmidt.
Und der arme Niersbach, muss man im Nachhinein sagen, stand da alleine, wusste von nichts, hatte kein eigenes Wissen über diese Vorgänge und hat dann irgendwie da gestochert.
Einer der schärfsten Kritiker von Wolfgang Niersbach und dem DFB ist in diesen Tagen der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger. Zwanziger war vor seiner Präsidentschaft im Organisationskomitee der WM für Finanzen zuständig. Deshalb landete die Info über diese eigenartige Summe von 10 Millionen Schweizer Franken irgendwann auch auf seinem Tisch. Mehrfach hatte Zwanziger seine DFB-Kollegen nach eigenen Angaben gebeten, die Sache aufzuklären. Nichts passierte. Dann, 2015, erscheint der Spiegelartikel und Zwanziger gerät unter Beschuss. Der DFB behauptet, er, also Zwanziger, habe Informationen an die Journalisten verraten. Von überall im Verband hagelt es Kritik, sogar vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw. Zwanziger setzt sich deshalb zur Wehr und gibt wiederum selbst dem Spiegel ein Interview. Im Magazin steht dann das hier.
Er sagt nun, dass Franz Beckenbauer persönlich den Schuldschein für das Geld von Louis Dreyfus unterschrieben haben soll. Er bestätigt, dass ihm Günter Netzer 2012 in Zürich erzählt habe, mit dem Geld seien die Stimmen der Asiaten im Exekutivkomitee der FIFA gekauft worden. Er sagt, dass Beckenbauer ihn im August 2015 angebettelt habe, doch bloß nicht in der Sache mit den 6,7 Millionen Euro herumzubohren.
Ja, die Sache mit den gekauften Stimmen der Asiaten. Bitte bloß nicht rumbohren. Günter Netzer bestreitet, jemals etwas derartiges gesagt zu haben und auch Theo Zwanziger will nicht mehr, wie im Spiegel-Interview, zitiert werden. Was Zwanziger 2015 dem Spiegel gegenüber in Sachen schwarze Kasse erklärt, das kann man bis heute im Artikel nachlesen.
Es ist eindeutig, dass es eine schwarze Kasse in der deutschen WM-Bewerbung gab, sagt Zwanziger.
Beim Treffen mit unserem Team im Februar 2026 sagt Zwanziger jedoch das hier.
Alles das, was da vom Spiegel reingeheimst wurde, ist falsch. Die Zahlungen aus 2002, das hätte eigentlich der Dümmste gleich merken können, da war die WM schon vergeben. Ja, also dieser Vorgang musste einen anderen Hintergrund haben. Mit der WM-Vergabe hatte der nichts zu tun. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das Geld an die Finanzkommission gegangen ist.
An die Finanzkommission. Das heißt also, so wie es Niersbach und Beckenbauer erklärt haben, 10 Millionen Schweizer Franken im Austausch gegen den 250-Millionen-Zuschuss. Den Sinneswandel von Theo Zwanziger kann sich Journalist Gunter Latsch nicht erklären.
Zwanziger ist mir echt ein Rätsel, weil ich sage mal, die können Sie auch nachlesen in den Artikeln, er hat es ja freigegeben. In so einer Phase, dieses ist ja so heiß gewesen in der Anfangsphase, dass ich jedes Zitat habe, sich sie richtig verstanden, abgesichert. Und dann gibt es eine Mail zurück, ja, alles wunderbar. Und da hat er gesagt, die WM ist gekauft und es war für die Asiaten. Also ist mir ein Rätsel.
An der offiziellen DFB-Version, wofür die umgerechnet 6,7 Millionen Euro genutzt wurden, gibt es viele Zweifel. Auch von Investigativjournalist Jens Weinreich.
Nichts, aber auch gar nichts unterstützt die Behauptung, dass Geld gezahlt werden muss, um einen Zuschuss für die WM zu erhalten. Es gibt keine Dokumente, die so etwas unterstützen. Das ist alles eine Legende. Dass die FIFA einen Zuschuss zahlt für die WM-Organisation, das war immer klar. Es ging allein um die Höhe dessen.
Nachdem der Spiegel-Artikel damals erscheint, beherrscht die Sommermärchen-Affäre die Nachrichten. Der öffentliche Druck ist enorm und der DFB um Präsident Niersbach geht in die Offensive. Der Verband engagiert eine Wirtschaftskanzlei, Freshfields Bruckhaus Deringer. Die soll nun eine offizielle Untersuchung durchführen. Und, so viel sei schon verraten, die wird interessante Details an die Oberfläche befördern. Wolfgang Niersbach persönlich steht derweil nicht nur öffentlich unter Druck, sondern zunehmend auch innerhalb des DFB. Sein Krisenmanagement wird kritisiert. Was für ihn 1992 mit einer Pressemitteilung von 10, 15 Zeilen als Traum begonnen hat und mit der WM 2006 wahr geworden ist, liegt jetzt am Boden. Am 9. November 2015 tritt Wolfgang Niersbach als DFB-Präsident zurück. Bei seinem letzten Interview als Präsident sieht er müde und abgekämpft aus. Die Worte fallen ihm sichtlich schwer.
Dieses Sommermärchen war für mich ein Highlight in meinem beruflichen Leben, das ich nie vergessen werde. Umso bitterer es ist, 11 Jahre später zu erfahren, dass dort offenbar Dinge passiert sind, von denen auch ich keine Kenntnis hatte.
Welche Dinge da genau passiert sind, das untersucht nun das Team der Wirtschaftskanzlei. Mehr als 4 Monate durchforsten bis zu 42 Anwälte von Freshfields nicht nur 740 Aktenordner und 128.000 E-Mails, sie führen auch 26 Befragungen durch. Mit ziemlich vielen der Männer, die euch in diesem Podcast bereits begegnet sind, wie Franz Beckenbauer, Fedor Rathmann, Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger. Im März 2016 legt die Kanzlei schließlich ihren 360-seitigen Bericht vor. Und tatsächlich gibt es eine entscheidende Erkenntnis. Hier steht nämlich nun schwarz auf weiß, an wen Franz Beckenbauer umgerechnet 6,7 Millionen Euro überwiesen hat. Und zwar an eine Person, die in diesem Podcast ebenfalls schon eine Rolle gespielt hat. Na, Trommelwirbel?
Nach unserer Untersuchung steht fest, dass ein Betrag in Höhe von 10 Millionen Schweizer Franken der Kemco Scaffolding Co. zugeflossen ist. Dieses Unternehmen soll nach Presseinformationen zum Einflussbereich von Mohammed bin Hammam gehören.
Mohammed bin Hammam, der Mann aus dem Fußballzwergenstaat Katar. Erinnert ihr euch? Eine der ersten Reisen für die WM-Bewerbung führte Franz Beckenbauer und Fedor Rathmann zu ihm, der damals als einer der einflussreichsten Männer im FIFA-Exekutivkomitee galt. Natürlich fragt ihr euch jetzt auch, wofür hat Mohammed bin Hammam das Geld denn bekommen? Im Januar 2018 gelingt es einem Fernsehteam des ZDF, mit ihm zu sprechen. In seiner riesigen, aus weißem Stein gebauten Villa empfängt er das Team. Und schnell geht es um diese eine Frage.
Das Geld, das Sie erwähnen, ist auf mein Konto geflossen, ja. Aber ich würde gerne wissen, warum Deutschland mich hätte bestechen sollen. Für etwas, was Sie schon erhalten haben. Die Summe ist erst nach der WM-Vergabe auf meinem Konto eingegangen.
Die 10 Millionen Schweizer Franken landen erst 2002 bei bin Hammam. Also 2 Jahre nach der WM-Vergabe an Deutschland. Klingt ja tatsächlich so, als könne das Geld dann nicht im Austausch für eine Stimme geflossen sein, oder? Korruptionsexperte und Journalist Jens Weinreich hat darauf eine klare Antwort.
Was auch oft gesagt wurde, naja, aber das Geld floss ja doch erst später und das sei doch der Beweis, das könne gar nicht korrupt sein. Da muss ich sagen, auch wer sowas behauptet, hat keine Ahnung von Korruptionssystemen. Und das gilt weit über das Sportbusiness hinaus. Es ist an der Tagesordnung, dass teilweise viele Jahre später bezahlt wird.
Genau das bestätigt auch Spiegeljournalist Gunter Latsch.
Wenn Sie in der Korruption clever sind, dann machen Sie die sogenannte Dankeschön-Spende, nämlich nachher, weil es dann keinen Zusammenhang gibt zwischen der Geldleistung und der erbrachten anderen Leistung.
Und jetzt? Mohammed bin Hammam hat dem ZDF gegenüber zugegeben, das Geld erhalten zu haben. Für eine Bestechung sei das aber nicht gewesen. Ja, aber wofür denn dann?
Wofür war denn das Geld und von wem genau?
Ich weiß es nicht. Nein, natürlich weiß ich es, aber entschuldigen Sie, das interessiert doch nur Sie, keinen anderen.
There is nothing any maybe interesting you to say to know about it.
Doch, das interessiert noch andere. Mich zum Beispiel. Und natürlich auch das Team vom Spiegel. Ohne deren Artikel wäre der Stein nie ins Rollen geraten und die Untersuchung durch die Wirtschaftskanzlei nie angestoßen worden. Und nun kommt bei eben dieser Untersuchung ein Dokument an die Öffentlichkeit, das die These der Journalisten stützt. Bei diesem Schriftstück handelt es sich um einen Vertrag zwischen dem DFB und der CONCACAF, dem Fußballverband von Nord- und Mittelamerika. Der Vertrag ist nur 4 Seiten lang. Er verspricht dem amerikanischen Verband verschiedene Dinge, wie Sportausrüstungen, den Druck von Nationalfahnen und 1000 Tickets der besten Kategorie für die WM 2006. Die Tickets sind aber nicht etwa für den gesamten Verband und seine Mitglieder vorgesehen, sondern laut Vertrag für einen Mann persönlich. Jack Warner. Na, klingelt da was? Jack Warner ist der Typ aus Trinidad und Tobago, bei dem Franz Beckenbauer und Fedor Rathmann auf ihrer Bewerbungsreise um 5 Uhr morgens antanzen mussten. Nur um dann zu erfahren, dass Warner nicht für Deutschland stimmen werde. Journalist Jörg Schmidt beschreibt ihn so.
Jack Warner war die große Eminenz im Weltfußball, von dem bekannt war, dass er der Verteiler von Schmiergeld ist.
Was die Spiegeljournalisten und alle anderen aufhorchen lässt, dieser Vertrag wurde am 2. Juli 2000 geschlossen. Also genau 4 Tage vor der Wahl des WM-Austragungsortes. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer den Vertrag unterschrieben hat. Ja, genau. Franz Beckenbauer. Aber noch etwas ist auffällig.
Dieser Vertrag hatte das Volumen, da steht auch drin, von 10 Millionen Schweizer Franken.
10 Millionen Schweizer Franken. Also genau die Summe, die sich Franz Beckenbauer geliehen hat und die der DFB laut dem Fax später an den Unternehmer Robert Louis Dreyfus zurückzahlen muss. Aber Moment mal, gingen die 10 Millionen nicht an Mohammed bin Hammam? Wie das in der Spiegeltheorie zusammenpasst, erklärt Gunter Latsch. Denn bereits bei anderen WM-Vergaben ist Geld über Bin Hammam an Jack Warner geflossen.
Es gibt dokumentierte Geldflüsse, Bestechungsgeldflüsse, auch gerichtsfest dokumentiert im Rahmen der Korruptionsaffäre, dass auch Warner schon über dieses viele Geld bekommen hat, nämlich über Chemco Bin Hammam in anderen Zusammenhängen. Also das ist ein etablierter Weg.
Das oder es ist einfach reiner Zufall, dass der Jack-Warner-Vertrag genau das Volumen hat wie die Summe des dubiosen Kredits. Der Freshfields-Bericht legt noch weitere, nennen wir es freundliche Gesten offen, die das deutsche Bewerbungsteam dem Fußballfunktionär aus Trinidad und Tobago zuteil werden lässt. Da wäre zum Beispiel die Einladung an Jack Warner zum 100. Geburtstag des FC Bayern München im Mai 2000. Und wenn man ein Jahrhundert FC Bayern feiert, dann kann man es ja auch mal ordentlich krachen lassen. Im Bericht der Anwälte liest sich das so.
Jack Warner reiste in Begleitung seiner Frau an und residierte auf Kosten des DFB im Kempinski Hotel 4 Jahreszeiten in München, wo der DFB, wie von Jack Warner zuvor verlangt, ein privates Faxgerät und eine eigene Telefonleitung für Jack Warner bereitstellen ließ. Die Flugtickets für Jack Warner und seine Frau zahlte der DFB, wofür insgesamt 28.326 D-Mark und 78 Pfennige anfielen.
Damit sich dieser Flugpreis für den Trip aus der Karibik nach Deutschland auch lohnt, gibt's dann auch noch einen Ausflug nach Berlin obendrauf. Natürlich auf DFB-Kosten. Mit Schickessen im Hotel Adlon und so. Und dann möchte Frau Warner, Vorname Maureen, auch noch ein wenig shoppen gehen. Wer will's ihr verübeln? Der DFB auf jeden Fall nicht. Der hat die Spendierhosen an. Oder eher Spendierstrümpfe?
Eine Auslagenübersicht vom 1. Juni 2000 mit der Überschrift Diverse Barauslagen Bewerbung WM 2006 führt zudem unter anderem Ausgaben für Regenschirm Mrs. Maureen Warner, Kniestrümpfe Mrs. Maureen Warner und Medikamente Mrs. Maureen Warner auf.
Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das keine Fußballsocken waren, die die gute Maureen, ihres Zeichens FIFA-Funktionärsgattin, da in Berlin gekauft hat. Und trotzdem, der DFB zahlt. Soviel ich weiß, stand aber am Ende der Shoppingtour immerhin keine Kuckucksuhr auf der Rechnung. Dennoch, das Team von Freshfields hat mal zusammengerechnet, was der DFB für den Trip von Jack Warner und seiner Maureen hat springen lassen.
Kosten für die Deutschlandreise von Jack Warner und dessen Frau vom 26. Mai 2000 bis zum 31. Mai 2000 in Höhe von insgesamt 43.170 D-Mark und 38 Pfennige.
Über 43.000 D-Mark für 5 Tage Urlaub. Ja, nicht schlecht. Tja, und dann ist da noch... Ja, genau. Die Orgel der Hanover Methodist Church in Trinidad und Tobago. Die, mit der unsere Geschichte in Episode 1 begonnen hat. Diese Orgel steht in der Heimat von Jack Warner. Und dieses Musikinstrument ist auch Gegenstand des Untersuchungsberichts der Wirtschaftskanzlei. Denn offensichtlich hatte FIFA-Wahlmann Jack Warner beim damaligen DFB-Präsidenten Braun um finanzielle Unterstützung für die Restaurierung der Orgel gebeten. Und der DFB, der hilft. Was man halt so macht als Fußballverband. Im Freshfields-Bericht steht darüber Folgendes.
In einem von Theo Zwanziger zu dieser Spende verfassten Vermerk heißt es, Jack Warner sei die treibende Kraft hinter diesem Projekt gewesen. Die Orgel sei ein wertvolles Musikinstrument und ein wunderschöner Teil des Kulturerbes der gesamten Karibik.
20.000 D-Mark beträgt die Summe, die der DFB für dieses wertvolle Musikinstrument ausgibt. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt mal im Ernst. Es spricht ja erstmal gar nichts dagegen, dass der Verband sich für ein Kulturprojekt in Übersee engagiert. Aber das Ganze hat halt dann ein Geschmäckle, wenn der Verdacht besteht, dass damit irgendwelche Versprechen eingelöst werden, die im Zuge einer Stimmvergabe gemacht worden sein könnten. Fast so, als würde man Schulden begleichen. Und dieser Verdacht ist leider nicht von der Hand zu weisen. Vor allem der 4-seitige Vertrag nährt damals diesen Vorwurf. Also das Dokument, das Jack Warner unter anderem persönlich 1.000 Top-Tickets für die WM zusichert. An dem Tag, an dem die Info über diesen Vertrag aus den Freshfields-Untersuchungen durchsickert, kann noch nicht einmal mehr die Bild-Zeitung den Kaiser schützen. Obwohl die ja sonst immer im Team Beckenbauer spielt. Sie schreibt:
Der tiefe Fall des Kaisers. Der 10. November 2015 wird als schwarzer Tag für Beckenbauer in die Fußballgeschichte eingehen. Alles spricht dafür, dass der frühere WM-Chef unmittelbar vor der WM-Vergabe an einem Bestechungsversuch beteiligt war.
Die große Frage ist, warum gibt man Jack Warner ein paar Tage vor der Abstimmung einen solchen Vertrag? Vor allem, wenn man doch weiß, dass er nicht für Deutschland stimmen will. Das Journalistenteam des Spiegel hat da eine Theorie. Vielleicht erinnert ihr euch noch, am Ende seiner vielen Reisen im Jahr 2000, kurz vor der WM-Vergabe, da ist Franz Beckenbauer ziemlich niedergeschlagen. Die ganze Bewerbungsphase scheint irgendwie nicht gut für die Deutschen gelaufen zu sein, trotz Beckenbauers Charme. Für Journalist Jörg Schmidt liegt genau hier der entscheidende Wendepunkt.
Ich glaube, und das zeigt ja auch die Aktivitäten in den letzten Wochen, dass sie erst 2000 im Sommer, 4, 6 Wochen vor der eigentlichen Vergabe, plötzlich gemerkt haben, dass die Stimmen nicht reichen werden.
Beckenbauer muss zu diesem Zeitpunkt klar geworden sein, dass er scheitern könnte. Dass er es nicht schaffen wird, die WM nach Deutschland zu holen. Dass er genau die Niederlage einfahren wird, die er ganz zu Beginn befürchtet hatte. Weshalb er ja ursprünglich sogar gezögert haben soll, den Posten im WM-Bewerbungsteam überhaupt anzunehmen. Greift er deshalb in diesem Moment nach jedem Strohhalm? Denn auch wenn Warner offiziell seine Stimme nicht an Deutschland geben wollte, war er derjenige, von dem alle wussten, seine Stimme ist käuflich.
Warner soll mit 10 Millionen Schweizer Franken einen Vertrag bekommen, eine Woche vor der Abstimmung.
Aber auch das geht aus den Untersuchungen der Wirtschaftskanzlei hervor. Nicht alle Leistungen, die Warner in dem Vertrag zugestanden wurden, hat der DFB auch erfüllt. Deshalb ist die Theorie des Journalistenteams:
Dieser Vertrag wird nicht erfüllt seitens des DFB. Warner will sein Geld haben und macht Druck. Und offensichtlich nicht nur beim DFB, und das ist jetzt unsere Hypothese, sondern auch bei Beckenbauer. Beckenbauer stand in der persönlichen Schuld damit von Warner. Und das gibt aus unserer Sicht, ist es der einzige Grund, warum nicht der DFB diese Gelder letztlich damals bezahlt hat, sondern dass Beckenbauer selber versucht hat, das Geld zusammenzukratzen.
Und dafür, so die Schlussfolgerung der Journalisten, nimmt er den Kredit beim Unternehmer Robert Louis Dreyfus auf. Über den Strohmann Mohammed bin Hammam und dessen Unternehmen Chemco soll das Geld dann an Jack Warner gegangen sein. Der DFB soll den Kredit später zurückzahlen. Darum geht es in dem Fax, das dem Spiegel zugespielt wurde. So ergibt das ganze Puzzle für Jörg Schmidt, Jens Weinreich und Gunter Latsch ein vollständiges Bild. Für ihre Hypothese haben die Journalisten allerdings nur Indizien und keine Beweise. Einer könnte das große Rätsel offensichtlich lösen, wohin die 10 Millionen Schweizer Franken von Beckenbauer über bin Hammam am Ende geflossen sind.
Es gibt drei Leute, die wissen, was damit passiert ist, oder? Einer ist gestorben, der andere ist bin Hammam und der dritte redet jetzt am Mikrofon, oder?
Guido Tognoni, der Ex-FIFA-Mitarbeiter und Vertraute von Mohammed bin Hammam. Ihr kennt ihn schon aus den vorherigen Folgen.
Ich habe jemandem versprochen, dass ich nicht darüber rede, oder? Und an das Versprechen möchte ich mich halten. Aber es braucht jetzt nicht viel Fantasie, um herauszufinden, wo das Geld gelandet werden könnte. Es liegt ja auf der Hand, oder? Ich würde beschwören, dass es nicht bei bin Hammam geblieben ist, weil er brauchte das Geld gar nicht.
Eine offizielle Erklärung? Fehlanzeige. Auf den knapp 360 Seiten des vom DFB in Auftrag gegebenen Untersuchungsberichts der Wirtschaftskanzlei tauchen zahlreiche dubiose Vorgänge auf. Am Ende kommt der Bericht zu folgendem Ergebnis.
Wir haben keinen Beweis für einen Stimmkauf gefunden, können diesen aber auch nicht ausschließen.
Der Vertrag zwischen Jack Warner und Franz Beckenbauer 4 Tage vor der WM-Vergabe, der wird im Freshfields-Bericht als rätselhaft bezeichnet. Für Spiegeljournalist Gunter Latsch ist dieses Fazit der Anwälte nicht nachvollziehbar.
Wenn man sich den Freshfields-Bericht anguckt, dann muss ich immer lachen, kein Beweis für Korruption. Dieser ganze Bericht ist voll von Beweisen und Indizien für Korruption. Da werden die Funktionäre, auch Warner, eingeladen. Frau Warner geht in den Juwelierladen, da wird alles bezahlt. Die kriegen Busse geschenkt, die kriegen dann Limousinen von Mercedes geliehen für lau. Der Deutsche Fußballbund zahlt die Renovierung einer Orgel in Nachbardorf von Jack Warner. 1000 Sachen für das, was in einem anderen Wirtschaftszusammenhang als Korruption mal als Landschaftspflege bezeichnet wurde.
Die Frage, wofür die 10 Millionen Schweizer Franken, also 6,7 Millionen Euro, wirklich waren, wird wohl weiterhin offen bleiben. Übrigens, sowohl Jack Warner als auch Mohammed bin Hammam sind von der FIFA wegen Korruption auf Lebenszeit gesperrt. Für die Mitglieder der deutschen WM-Bewerbung haben die Recherchen des Spiegel im Jahr 2016 auch juristische Konsequenzen.
Bereits seit Ende letzten Jahres laufen die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft, sowohl gegen Beckenbauer als auch gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie gegen den ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt.
Erst 2019 erhebt die Schweizer Bundesanwaltschaft offiziell Anklage wegen Betrugs gegen Beckenbauer, Niersbach, Zwanziger und weitere Beteiligte. Während das Verfahren gegen Beckenbauer wegen seines schlechten Gesundheitszustandes eingestellt wird, verjährt der Vorwurf gegen Niersbach und Co. 2020. Das Verfahren geht damit ohne Urteil zu Ende. In Deutschland laufen die Gerichtsprozesse hingegen bis ins Jahr 2025. Hier geht es um mögliche Steuerhinterziehung. Denn klar, wir sind in Deutschland. Da muss auch Geld, das unlauter geflossen ist, ordentlich versteuert werden. Die Verfahren gegen Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger werden schließlich gegen Geldauflagen eingestellt. Also ohne Schuldspruch, aber auch ohne Freispruch. Besonders für einen Mann braucht es gar keinen Schuldspruch, um für immer verurteilt zu sein. Franz Beckenbauer. Niemand war so groß, so unumstritten, so erfolgreich wie er. Im Jahr 2015, dem Jahr der Spiegelrecherchen, wird die gefühlt ewig währende Glückssträhne des Kaisers zu Ende gehen, wie sein Biograf Florian Kienast erzählt.
Im Juli 2015 gab es nochmal ein großes Klassentreffen der ganzen Weltmeister von 1990. Man hat 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das war nochmal der Franz, wie man ihn kannte. So lustig, witzig. Und es war so im Nachhinein vielleicht das letzte Mal, wo man den Beckenbauer so gelöst und entspannt gesehen hat.
Innerhalb nur weniger Monate wird aus der Lichtgestalt Franz Beckenbauer ein Mensch. Von nun an ist er nicht mehr unantastbar und er ist verletzlich geworden. Zunächst durch einen persönlichen Schicksalsschlag. Beckenbauers Sohn Stefan stirbt an einem Hirntumor mit gerade mal 46 Jahren.
Und dann stehst du aber plötzlich da und musst deinen Sohn beerdigen. Da ist für ihn einfach komplette Welt zusammengebrochen.
Und nur knapp 3 Monate darauf brechen dann die Enthüllungen des Spiegel über ihn herein. Dabei ist weniger der Artikel selbst das Problem, als vielmehr das, was auf die Veröffentlichung folgt. Kamerateams belagern Beckenbauers Haus in Salzburg. Er wird vom Kaiser zum Gejagten.
Wenn irgendwas mal schiefgelaufen ist in Beckenbauers Leben, dann ist es ihm auch immer gut gelungen, das entweder beiseite zu wischen oder einfach mal ein bisschen Resilienz zu zeigen und dagegen anzukämpfen. Aber diese Resilienz war weg.
Nach Wochen des Schweigens gibt Franz Beckenbauer im November 2015, also knapp 2 Monate nach der Spiegel-Veröffentlichung, ein Interview in der Süddeutschen Zeitung. Die Journalisten fragen ihn nach seinen Erinnerungen an den Tag der Vergabe in Zürich. Nach der Enthaltung von Charles Dempsey, der die entscheidende Abstimmung verließ und Deutschland damit den Sieg bescherte. Sie wollen wissen, was er auf seinen Reisen mit Fedor Rathmann getan hat, um an Stimmen zu kommen. Und sie fragen ihn nach dem dubiosen Vertrag mit Jack Warner.
Es ist doch ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, wenn so ein Vertrag kurz vor der Stimmenvergabe unterzeichnet wird.
Und Beckenbauer antwortet:
Da gebe ich Ihnen recht, das sieht komisch aus.
Mehr als komisch.
Ja, sicher. Aus heutiger Sicht sieht manches komisch aus, aber damals haben wir es einfach gut gemeint.
Den Vorwurf des Stimmenkaufs weist Beckenbauer zurück. Er erklärt, dass er viele Verträge immer einfach unterschrieben habe, auch ohne sie zu lesen. Biograf Florian Kienast glaubt Franz Beckenbauer diese Aussage.
Er hatte einfach dieses blinde Vertrauen, man kann auch sagen grenzenlose Naivität, aber das waren einfach so diese Handvoll wichtigster Menschen in seinem Umfeld, wo er gesagt hat, denen glaubt er einfach, was kann da schon passieren. Das Problem war, dass er nicht erkannt hat, dass er als der Hauptprotagonist der Bewerbung natürlich auch seinen Kopf hinhalten muss.
Beckenbauer wird nach dieser Geschichte nie wieder der Alte sein. Ein Umstand, der auch an Aufklärern vom Spiegel nicht spurlos vorbeigeht. Jörg Schmidt dazu.
Das finde ich auch so persönlich eigentlich das Tragischste an der ganzen Geschichte. Und das war sicherlich nicht unsere Absicht, aber dass Beckenbauer danach so tief gefallen ist und wir wissen, dass sich ganz viele Leute von ihm abgewandt haben in der Folge und dass ihm das ganz, ganz schwer zu schaffen gemacht hat. Und der ist für mich eigentlich die wahre, tragische Gestalt dieser ganzen Affäre. Es ist nicht der DFB, es ist nicht die deutsche Nationalmannschaft. Die tragische Figur ist Franz Beckenbauer.
Immer wieder werden die Journalisten im Nachgang für ihre Berichterstattung angegangen. Sie seien Nestbeschmutzer, wollten das Sommermärchen kaputt machen, hätten den Franz zerstört. Dennoch, von den unlauteren Vorgängen zu wissen und nicht darüber zu berichten, das wäre keine Option gewesen für die Journalisten des Spiegel. Denn genau das ist ja die Aufgabe von Journalismus. Sauber zu recherchieren, wenn es Ungereimtheiten gibt. Machenschaften wie Korruption aufzudecken und öffentlich zu machen. Auch dann, wenn es wehtut, weil eine unserer schönsten kollektiven Erinnerungen plötzlich Schatten bekommt.
Die haben ja nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet. Unser Vorwurf war ja nie, ihr seid die größten Schweine auf Erden, sondern unser Vorwurf war, ihr habt es nicht transparent gemacht, ihr habt gelogen.
Vielleicht hätte es auch einen anderen Umgang mit der Affäre geben können. Einen, in dem Franz Beckenbauer nicht als gebrochener Mann aus der Geschichte hervorgeht, wie Biograf Kienast szeniert.
Ich glaube, wenn Beckenbauer damals auch einfach gesagt hätte, wir wollten diese WM und es war eine großartige WM, hätte er sich wahrscheinlich auch viel erspart.
Ex-FIFA-Mann Guido Tognoni wird noch deutlicher.
Es war ja wenig Geld, sind wir ehrlich. Nehmen wir an, die Deutschen hätten Klartext besprochen, hätten gesagt, wir bekommen nicht ausreichend viele Stimmen, wenn wir nicht bestechen. Die FIFA ist bestechlich. Dann wäre der schwarze Peter bei der FIFA gelandet.
Und wenn man daran denkt, wie sich die ganze Sache mit den WM-Vergaben in den Jahren danach noch entwickelt hat, sei es mit Russland, Katar, aber auch 2026 in den USA, um wie viel Geld es plötzlich geht, dann, na, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Am 7. Januar 2024 stirbt Franz Beckenbauer nach gesundheitlichen Problemen mit 78 Jahren in seiner Wahlheimat Salzburg. Vielleicht hat Uli Hoeneß tatsächlich recht mit dem, was er bei der Trauerfeier in seiner Rede sagt. Vielleicht war Beckenbauers Glück nach diesem unglaublich erfüllten Leben, nach so vielen Titeln, so vielen Erfolgen, so vielen wunderbaren Erfahrungen überall auf der Welt einfach aufgebraucht. Auch wenn der Makel der WM-Vergabe immer an seinem Andenken haften wird, überwiegen die positiven Erinnerungen, wenn die Menschen über Franz Beckenbauer sprechen. Sei es bei uns, im Fußballzirkus, im restlichen Deutschland oder auch international. Alle, die mit ihm zu tun hatten, schwärmen bis heute von seiner einzigartigen Art, von seiner Aura. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir alle sind ihm doch unfassbar dankbar, dass er uns die WM 2006 beschert hat. Auch wenn die Geschichte um die WM-Vergabe ihre Schattenseiten hat, wir alle haben doch dabei auch so viel gewonnen. Die Weltmeisterschaft 2006 hat uns nicht nur den vielleicht schönsten Fußballsommer aller Zeiten geschenkt. Sie hat unser Ansehen in der Welt enorm gesteigert. Und auch uns selbst gezeigt, zu welcher Freude, Zuversicht und Offenheit wir in Deutschland fähig sind. Eigentlich könnten wir sowas gerade nochmal richtig gut gebrauchen, oder? Genau, finde ich auch. Und das letzte Wort hier, das hat Wolfgang Niersbach.
Wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre der Titel "Und es bleibt ein Sommermärchen".
Das war die sechste und letzte Folge von Das Geld zu Gast bei Freunden. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Das Geld zu Gast bei Freunden, die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Produziert von der Bild- und Tonfabrik für die Sportschau im Auftrag des SWR. Alle sechs Folgen gibt es jetzt in ARD Sounds. Ein Podcast von Florian Nöte und Simone Schillinger, erzählt von mir, Esther Sedlacek. Executive Producerin der Bild- und Tonfabrik Desiree Klein, redaktionelle Mitarbeit Lilly Solms und Fridolin Menzel, Archivrecherche Lilly Solms, Originalmusik Laura Thiem, Sounddesign und Schnitt Fridolin Menzel und Laura Thiem, zusätzliche Unterstützung in der Postproduktion dieser Folge Asa Zayed und Max Sattler, Produktionsleitung Bild- und Tonfabrik Vanessa Hömich, Coverdesign Marc Trompetter, Projektleitung SWR Chris Eckert, Redaktion SWR Timo Klump, Holger Kühner. So, und jetzt ganz zum Schluss. Einen Tipp habe ich natürlich noch für euch. Und zwar so aktuell, wie es nur irgendwie geht, versorgen euch meine KollegInnen der Sportschau im Podcast Sportschau Daily das FIFA-WM-Update mit Analysen und Infos zu den Spielen und den Teams. Gossip aus den Mannschaftscamps ist da natürlich auch dabei. Wir sind natürlich ganz nah dran am deutschen Team, besprechen mit unseren ARD-Reporterinnen und Reportern die wichtigsten Fußballfacts und schauen mit unseren Fanreportern nach der Stimmung in den Stadien. Den Podcast Sportschau Daily, das FIFA-WM-Update, hört ihr jeden Morgen in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Also, wenn ihr Fußball mögt, unbedingt abonnieren.